DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir folgende Themen. Kleiner Stich, schlimme Wirkung, Dengue-Fieber in Neu-Delhi. Blauer Dunst über China, denn dort heißt es Rauchen erlaubt, entgegen aller Vernunft. Und Antibiotika aus dem Garten. Helmholtz-Forscher gehen jetzt ungewöhnliche Pfade. Dengue-Fieber. Die asiatische Tigermücke überträgt diese Viruskrankheit. In mehr als 100 Ländern kommt Dengue vor, bislang hauptsächlich in tropischen und subtropischen Gebieten. Bis zu 100 Millionen Menschen infizieren sich jährlich weltweit. Betroffene haben zunächst Kopfschmerzen, hohes Fieber und Gelenkschmerzen. Die Symptome ähneln denen einer Grippe. Zunächst. Denn im schlimmsten Fall kann Dengue tödlich enden. In ihrer Angst tun die Menschen alles, um die Überträger zu vernichten. Und so spritzen sie auch nicht gerade ungiftige Substanzen, etwa in Indien. Aus Neu-Delhi berichtet Jürgen Webermann.
Eine Rauchwolke aus Dieselabgasen und Insektiziden hüllt die enge Gasse des Slums ein. Das weiße Gemisch wird aus dem Auspuff eines Motors geblasen, den ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung an einem Fahrrad angebracht hat. Kinder und Frauen halten sich Tücher vor ihre Gesichter, als der Mann das Rad in Stellung bringt. Er pustet den Rauch direkt in ihre Hütten. Eine Frau fordert Dinesh Sharma auf, von ihrer Hütte aus auch das Innere des Nachbarhauses besprühen zu lassen. Die Nachbarn sind nicht da, aber dafür Moskitos. Der Rauch soll sie abtöten. Die Frau hat Angst, dass die Moskitos Dengue oder Malaria übertragen könnten. Und dass Dinesh, ein Inspektor der Stadtverwaltung, vorbeischaut und Insektizide versprühen lässt, das kommt wahrlich nicht oft vor. Wir schaffen unsere Kontrollgänge hier vielleicht alle 30, 40 Tage. Die Moskitos aber vermehren sich in 6 bis 7 Tagen, wenn sie ihre Eier in stehendem Wasser ablegen können. Wir aber können unsere Leute nicht jede Woche hierher schicken. Wir sind unterbesetzt. Es wohnen einfach zu viele Menschen in unserer Stadt. Dinesh Sharma ist bei den Behörden zuständig für das Stadtviertel Vasant Vihar im Süden Neu-Delhis. 18.000 Häuser fallen in seinen Bereich, darunter auch Villen reicher Inder, vor allem aber dicht besiedelte Slums. Sharma verfügt nur über rund 30 Mitarbeiter. Das Medanta-Krankenhaus in Gurgaon vor den Toren Neu-Delhis. Der Wartesaal im 6. Stockwerk ist rappelvoll. Bestimmt 100 Menschen sitzen hier. 2 Ärzte empfangen die Patienten. Eine davon ist Sushila Kataria.
In the last 2 weeks I have also observed that suddenly the number of patients presenting to the OPD.
In den vergangenen 2 Wochen kamen mehr Patienten, darunter sind vor allem mehr Dengue-Verdachtsfälle. Wir rechnen damit, dass jetzt die Zahlen exponentiell zunehmen werden.
The number of cases would increase in next month to come. The number would exponentially go. The numbers would increase.
Die Ärztin hatte bereits vor einem Jahr Sonderschichten einlegen müssen. 2016 gab es in Neu-Delhi 15.000 registrierte Fälle von Dengue oder Chikungunya, einer ähnlich schmerzhaften und langwierigen Fieberkrankheit, die durch Moskitos übertragen wird. Mehrere Studien legen jedoch nahe, dass die Dunkelziffer in Indien die Zahl der offiziell gemeldeten Fälle ums 300-fache übersteigen dürfte. Es gibt keine vernünftige Meldekette. Da muss zu viel Papierkram erledigt werden. Es sind zu viele verschiedene Behörden involviert. Deshalb wissen wir nicht, wie viele Menschen wirklich betroffen sind. In diesem Jahr wurden zudem bereits 100 Malaria-Fälle registriert. Die Stadt versinkt stellenweise im Müll. Und schon ein kleiner, weggeworfener Plastikbecher kann eine ideale Brutstätte für Moskitos sein.
Dengue, Malaria,
Im Slum in Vasant Vihar ist Inspektor Dinesh Sharma mit der Autorikscha unterwegs. Per Lautsprecher will er die Menschen hier an die Gefahren durch die Fieberkrankheiten erinnern. Aber es gibt überhaupt kein Bewusstsein bei den Leuten. Wir hängen auch Poster auf und Aufkleber. Unsere Leute kommen einmal im Monat vorbei und trotzdem finden wir Moskitolarven in den Häusern. Wir können den Leuten auch 10-mal sagen, dass sie keine kaputten Behälter nach draußen stellen sollen, weil die sich im Monsunregen mit Wasser füllen. Aber sie tun es trotzdem. Tatsächlich ermahnt Sharma eine ältere Frau, die sofort sauer wird. An buchstäblich jeder Ecke vor ihrem Haus liegen kaputte Plastikbehälter und gegenüber türmt sich der Müll der Nachbarn. Nebenan in den viel weitläufigeren reichen Vierteln ist es zwar sauberer, aber die Lage sei trotzdem nicht besser, meint Sharma. Hier in den Slums kooperieren die Leute wenigstens, wenn wir sprühen. Aber in den reichen Gegenden werden wir oft gar nicht erst auf die Grundstücke gelassen. Und die Fallzahlen dort liegen manchmal sogar noch höher. Sharma wundert es nicht, dass insgesamt die Zahl der gemeldeten Dengue-Fälle in Delhi derzeit um 54% höher liegt als vor einem Jahr. Sharma hat noch schwere Wochen vor sich. Der Monsun ist noch lange nicht vorbei. Sharma sagt, derzeit könnten er und seine Mitarbeiter den Kampf gegen die Epidemie einfach nicht gewinnen.
In China leben rund 1,4 Milliarden Menschen. 315 Millionen davon sind Raucher. Mittlerweile weiß wohl jeder, wie gefährlich Rauchen ist und welche Gefahren und Krankheiten damit verbunden sind. Das scheint aber noch nicht bis nach China durchgedrungen zu sein. In China ins Restaurant gehen, das kann für Nichtraucher zum Albtraum werden. Der blaue Dunst ist überall, wie Axel Dorloff erfahren musste.
Ob Restaurant, Kneipe oder Arbeitsplatz. In Peking durfte man bis vor kurzem noch relativ sicher sein, im Zigarettenrauch des Tischnachbarn zu sitzen. Fast überall wurde geraucht. Aber das hat sich geändert. Peking hat seit 2015 die schärfsten Nichtraucherregeln in China. Die wurden anfangs belächelt und gelten heute als effektiv, sagt Bernhard Schwartländer, Repräsentant der Weltgesundheitsorganisation in China.
Die letzten Zahlen zeigen, dass etwa 95% aller Büros, aller Restaurants und Bars tatsächlich auch konsequent diesem Gesetz folgen. Und das ist natürlich schon ein Riesenerfolg.
Ein Grund für den Erfolg: bestraft werden nicht die Raucher, sondern die, die das Rauchen zulassen. Restaurantbesitzer oder Büromanager werden mit Geldstrafen belegt und können von den Bürgern ganz einfach per App gemeldet werden. Lu Shijun betreibt ein kleines Nudelrestaurant im Pekinger Stadtteil Chaoyang. Sie hat in ihrem Restaurant mehrere Nichtraucherschilder aufgestellt und achtet darauf, dass ihre Gäste rausgehen, wenn sie rauchen wollen. Die Raucher bei uns sind weniger geworden. Die meisten rauchen nicht mehr im Restaurant. Manche weigern sich noch rauszugehen, auch wenn wir sie erinnern. Sie werden sogar wütend. Dagegen können wir kaum etwas tun. Ähnlich scharfe und effektive Gesetze wie Peking haben mittlerweile auch andere chinesische Großstädte wie Shanghai oder Shenzhen. In China insgesamt verzieht sich der Rauch aber noch nicht. Jeder zweite Mann auf Chinas Straßen ist ein Raucher. Insgesamt gibt es noch immer 315 Millionen Raucher, sagt Bernhard Schwartländer von der Weltgesundheitsorganisation in China.
Das sind natürlich ganz dramatische Zahlen. Fast die Hälfte aller Zigaretten, die in der Welt hergestellt werden, werden in China geraucht. 1 Million Menschen sterben von den Konsequenzen vom Rauchen. Das ist also ein ganz riesiges Gesundheitsproblem.
Auf dem Land in China gibt es kaum rauchfreie Zonen. Die Zigarette ist dort tief im Alltag verwurzelt. Und die großen Staatsunternehmen der Tabakindustrie verhindern bislang erfolgreich ein landesweites Nichtrauchergesetz und haben außerdem eine neue Zielgruppe entdeckt, die Frauen. Bislang gibt es in China nur wenige Frauen, die rauchen. Von den 315 Millionen Rauchern sind 300 Millionen Männer.
Die Tabakindustrie hat das also als ihr neues Feld erkannt und hat hier also massenhaft Produkte auf den Markt gebracht, die also speziell auf Frauen ausgerichtet sind, die also diese kleinen, ganz kleinen, dünnen Zigaretten in netten Farben, die Pakete also ganz schick, die sehen aus wie ein Lippenstift oder wie ein Parfum, die Zigarettenpakete, die also ganz gezielt junge Frauen versuchen zu erreichen, um denen zu sagen, Rauchen ist schick.
Zigaretten sind in China immer noch vergleichsweise billig. Für umgerechnet 1,30 Euro bekommt man schon eine Packung Zigaretten. Und die sehen oft aus wie kleine Kunstwerke. Besonders begehrt die Marken der chinesischen Führer. Auf einer Packung hat Mao Zedong höchstpersönlich den Markennamen kalligrafiert. Die Marke heißt Zhongnanhai, sowie der Herrschaftssitz der Kommunistischen Partei in Peking.
Viele Krankheitserreger reagieren nicht mehr auf Antibiotika. Sie sind resistent, die Antibiotika sind wirkungslos. Es müssen immer wieder neue entwickelt werden. Dazu gehen die Forscher manchmal auch Wege, die eher ungewöhnlich erscheinen. Helmholtz-Forscher suchen nach geeigneten Substanzen vor der eigenen Haustür. Im Garten. Carmen Wolfstück hat mitgesucht.
Mit einem Löffel schart der Mikrobiologe Joachim Wink vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig am Boden in lockerer Erde herum. Er hockt draußen im Garten, direkt vor seinem Labor und sucht nach noch unentdeckten Wirkstoffen gegen Krankheitserreger, die kein bisher bekanntes Mittel mehr bekämpfen kann.
Ja, man kann natürlich weltweit nach Proben suchen, machen wir auch. Wir haben viele Kooperationen mit Ländern wie Indonesien, Iran und so weiter. Aber es ist erstaunlich, was es auch noch vor der eigenen Haustür zu finden gibt. Wir haben also gerade erst im letzten Jahr im Harz, in Moorgebieten, ganz neue Arten finden können. Und auch hier, gerade unter Pflanzen, kann man immer wieder ganz interessante Myxobakterien aus verschiedenen Proben, wie zum Beispiel Hasenkot, isolieren. Ja, hier wird man jetzt zum Beispiel mal unter diesem Gebüsch gucken.
Er geht ein paar Schritte weiter, bückt sich und da, das könnte Kaninchenkot sein, so kleine braune Kügelchen. Die sammelt er jetzt auch mit ein und packt sie in ein kleines Tütchen.
So, das sollte reichen.
Damit geht's jetzt ins Labor. Dort soll die Probe gleich untersucht werden. Vielleicht findet er ja diese Myxobakterien.
Ja, Myxobakterien sind typische bodenbewohnende Bakterien, die dort natürlich im Boden in einem sehr großen Konkurrenzkampf mit anderen Mikroorganismen stehen. Und in diesem Konkurrenzkampf überleben zu können, haben sie eine Strategie entwickelt, Wirkstoffe, vor allen Dingen antibiotisch, also gegen Bakterien wirkende Substanzen zu bilden. Und genau nach diesen Substanzen suchen wir ja.
So, jetzt gehen wir direkt rein ins Labor.
Hier bringen wir jetzt die gesammelten Bodenproben auf sterile Nährböden, auf denen wir, wenn denn was drin ist, die Mikroorganismen zum Wachsen bringen. Darauf kriegen wir jetzt eine ganze Mischung von verschiedenen Organismen und da suchen wir uns unsere Myxobakterien heraus, picken die dann runter, bringen die auf frisches Medium und wenn wir dann so einen Stamm sauber haben, können wir den dann weiter kultivieren, der wird dann in Schüttelkolben kultiviert. Können wir jetzt direkt mal hingehen?
So, wir verlassen dieses Labor und gehen eine Tür weiter.
Hört jetzt schon die Maschinen. Ja, also wir haben hier 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 70%. Das ist ein Klima, was unsere Mikroorganismen lieben. Also wir schauen jetzt oder warten so lange, bis die Organismen gut gewachsen sind. Das kann eine Woche dauern, das kann zwei Wochen dauern.
Wie sieht man das eigentlich, dass die jetzt...
Das können wir uns hier mal anschauen. Nehmen wir einen der Kolben runter. Und die Nährlösung an sich ist also relativ klar. Wir sehen aber jetzt lauter gelb-orange Kügelchen, die in dieser Nährlösung herumschwimmen. Und das sind unsere Myxobakterien.
Kleine orangefarbene Bakterienklumpen. Die nehmen wir jetzt. Wir verlassen den Raum. Tür wieder zu. Denn es soll ja auch ganz muckelig warm drin bleiben. Wieder zurück ins Labor. So, der letzte Schritt.
Ja, wir müssen ja überprüfen, ob Stoffe drin sind, die andere Bakterien abtöten. Und das machen wir, indem wir hier jetzt Agarplatten wieder vorbereitet haben. Auf diesen Agarplatten sind die Keime ausgestrichen, die wir abtöten wollen. Und was ich jetzt mache ist, ich tropfe etwas von dem Extrakt auf diese Agarplatte und dann bebrüten wir das Ganze nochmal kurz und dann können wir sehen, ob das Bakterium, was auf der Agarplatte wächst, durch diesen Extrakt abgetötet wird. Ja, und dann haben wir in den letzten Jahren eine Anzahl von neuen Verbindungen isolieren können. Eine Substanz ist inzwischen so weit, dass wir die Hoffnung haben, sehr bald einen Industriepartner zu finden, der die weiterentwickeln wird. Die sollte also speziell gegen methicillinresistente Staphylokokken wirken.
Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche mit Themen aus der Wissenschaft.